Die Tante Jolisch stand für ihre eigene Person jeglichem Ortswechsel höchst reserviert gegenüber. Schon die Reisevorbereitungen, mit denen man doch niemals rechtzeitig fertig wurde, widerstrebten ihr. Abreisen sind immer überstürzt, sagte sie. Und mit den Reisen als solchen wusste sie erst recht nichts anzufangen. Zwar gehörte es fast unerlässlich zum guten Ton und zur gehobenen Lebenshaltung, möglichst weite und kostspielige Reisen zu unternehmen, sich mit dem Besuch möglichst vieler attraktiver Städte ausweisen zu können und durch die Berichte darüber im Bekanntenkreis möglichst viel Neid zu erwecken, aber für die Tante Jolisch hatte das alles keinen Reiz. Auch an den diesbezüglichen Gesprächen, am genießerischen Austausch von Erfahrungen und Vergleichen pflegte sie sich nicht zu beteiligen. Ein einziges Mal griff sie mit einer abschließenden Feststellung ein. Alle Städte sind gleich, nur Venedig ist ein bisschen anders. Gern würde ich der Tante Jolisch einen Ausspruch zuschreiben, den sie aus zeitlichen Gründen leider nicht getan haben kann. Es tat ihn die alte Frau Zwicker, die 1938 mit ihrer Familie nach New York emigrierte und in Riverdale, einer weit außerhalb der Stadt gelegenen Wohnsiedlung, bescheidene Unterkunft im ersten Stock eines Reihenhauses fand. Dort saß Frau Zwicker stundenlang am Fenster, sah in der Ferne die undeutlichen, dunstverhangenen Konturen der Wolkenkratzer, die sie vielleicht für eine Fata Morgana oder für sonst etwas Irreales hielt, sah in der Nähe den träg und schmutzig dahinfließenden Hudson River, sah zum Bersten gefüllte Abfallkübel und streunende Katzen, hörte das Lärmen spielender Kinder und dachte an vergangene Zeiten. Ein gleichfalls emigrierter Freund der Familie kam vorbeigeschlendert. »Na, wie gefällt's Ihnen in New York, Frau Zwicker?« fragte er zum Fenster hinauf und bekam von Frau Zwicker eine Antwort, in der unmutige Verwunderung über die dumme Frage mitschwang, »Wie soll es mir gefallen am Balkan?« Sie ist 1932 gestorben, friedlich und schmerzlos, von Ärzten betreut, von der Familie umsorgt, zu Hause und im Bett, wie damals noch gestorben wurde und wie es bald darauf so manchem ihrer Angehörigen nicht mehr vergönnt war. Ihr Bild wäre jedoch unvollständig ohne den Hinweis, dass sie als Köchin nicht ihresgleichen hatte. Und wie alle wahren Köchinnen, die ihre Kunst im häuslichen Gehege ausüben, war auch die Tante Jolisch ausschließlich auf die Genussfreude und das Wohlbehagen derer bedacht, denen sie ihre erlesenen Gerichte auftischte. Es sollte den anderen munden, nicht ihr. Sie selbst begnügte sich damit, ihren Hunger zu stillen. Als man sie einmal nach ihrer Lieblingsspeise fragte, wusste sie keine Antwort. »Aber du musst doch schon draufgekommen sein, was dir am besten schmeckt«, beharrte der Frager. »Nein, um solche Sachen kümmere sie sich nicht«, replizierte ebenso beharrlich die Tante Jolisch. Der Wissbegierige ließ nicht locker und spitzte nach einigem Hin und Her seine Frage vermeintlich unentrinnbar zu. »Also stell dir einmal vor, Tante, Gott behüte, dass es passiert, aber nehmen wir an, du sitzt im Gasthaus und weißt, dass du nur noch eine halbe Stunde zu leben hast. Was bestellst du dir?« Die Antwort der Tante Jolisch lautete, »etwas Fertiges.« Wäre es nach den Verehrern ihrer Kochkunst gegangen, dann hätte sie sich als Abschiedsmahl ihre eigenen Krautfleckern zubereiten müssen, jene köstliche, aus kleingeschnittenen Teigbändern und klein gehacktem Kraut zurechtgebackene Mehlspeis, die, je nachdem zum Süßlichen oder Pikanten hin nuanciert werden konnte, in der ungarischen Reichshälfte bestreute man sie mit Staubzucker, in der österreichischen mit Pfeffer und Salz. Krautfleckern waren die berühmteste unter den Meisterkreationen der Tante Jolisch. Wenn es ruchbar wurde, dass die Tante Jolisch für nächsten Sonntag Krautfleckern plante, und es wurde unweigerlich ruchbar, es sprach sich unter der ganzen Verwandtschaft, wo immer sie hausen mochte, auf geheimnisvollen Wegen herum, nach Brünn und Prag und Wien und Budapest und vielleicht mittels Buschtrommel bis in die entlegensten Winkel der Pusta, dann setzte aus allen Himmelsrichtungen ein Strom von Krautfleckerliebhabern ein, die unterwegs nicht Speise noch Trank zu sich nahmen, denn ihren Hunger sparten sie sich für die Krautfleckern auf, und den Durst löschte ihnen das Wasser, das ihnen in Vorahnung des kommenden Genusses im Mund zusammenlief. und ein Genuss war es jedes Mal aufs Neue, ein noch nie dagewesener Genuss. Jahrelang versuchte man der Tante Jolisch unter allen möglichen Listen und Tücken das Rezept ihrer unvergleichlichen Schöpfung herauszulocken. Umsonst, sie gab's nicht her. Und da sie mit der Zeit sogar recht ungehalten wurde, wenn man auf sie eindrang, ließ man es bleiben. Und dann also nahte für die Tante Jolisch das Ende heran. Ihre Uhr war abgelaufen, die Familie hatte sich um das Sterbelager versammelt, in die gedrückte Stille klangen murmelnde Gebete und verhaltenes Schluchzen, sonst nichts. Die Tante Jolisch lag reglos in den Kissen, noch atmete sie. Da fasste sich ihre Lieblingsnichte Luise ein Herz und trat vor. Aus verschnürter Kehle, aber darum nicht minder dringlich, kamen ihre Worte: »Tante, ins Grab kannst du das Rezept ja doch nicht mitnehmen. Willst du es uns nicht hinterlassen? Willst du uns nicht endlich sagen, wieso deine Krautfleckern immer so gut waren?« Die Tante Jolisch richtete sich mit letzter Kraft ein wenig auf. »Ich hab nie genug gemacht«, sprach's, lächelte und verschied.